Ja, auch meinerseits ganz herzliche Begrüßung zum Gottesdienst nochmal, auch zu Hause. Genau, wir haben jetzt heute schon oft das Wort Wunder gehört und wir werden es noch ein paar Mal häufiger hören in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt, denn es geht heute in dieser Predigt um das Thema Wunder. Woran denkst du, wenn du dieses Wort hörst? Denn es ist ja durchaus ja sehr vielfältig und sehr facettenreich. Wunder gibt es in vielen verschiedenen Themenbereichen und Facetten. Wir sprechen vom Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit. Wir sprechen von den Wundern der Technik, von Heilungswundern, von Wundern der Natur, von den sogenannten sieben Weltwundern und nicht zuletzt von dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1954 vom sogenannten Wunder von Bern. Also sehr, sehr unterschiedlich, wie dieser Begriff gebraucht wird. Es gibt Alltagswunder, es gibt Bewahrungswunder, es gibt Wunder, die wir sehr persönlich als Wunder erleben, wo du für dich sagst, das war ein Wunder. Und es gibt Ereignisse, Geschehnisse, wo auch in der breiten Meinung, in der Öffentlichkeit einfach das so eingestuft wird, ja, das war ein Wunder. Also sehr, man kann das sehr differenziert betrachten. Aber was haben alle diese Geschehnisse gemein? Und da habe ich mal eine Definition mitgebracht. Ein Wunder kann definiert werden als ein außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung widersprechendes Ereignis, etwas, das in seiner Art durch sein Maß an Vollkommenheit das Gewohnte, Übliche so weit übertrifft, dass es große Bewunderung bzw. Staunen hervorruft. Lies das nochmal vor, weil es so schön ist. Ein Wunder kann definiert werden als ein außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung widersprechendes Ereignis, etwas, das in seiner Art durch sein Maß an Vollkommenheit das Gewohnte, Übliche so weit übertrifft, dass es große Bewunderung bzw. Staunen hervorruft. Und das ist ein wesentliches Kennzeichen von Wundern. Es ruft dieses Staunen hervor. Dieses Handy hier ist für mich ein Wunder der Technik. Auch wenn es bestimmt eine Person gibt, die mir das in allen Einzelheiten erklären kann, wie es funktioniert. Vielleicht sogar bis ins letzte Detail, warum ich jetzt hiermit einen Flug buchen kann oder, keine Ahnung, irgendwas kaufen kann und die Welt verändern kann. Aber ein Wunder ist nicht ein Wunder, weil es nicht erklärbar wäre, denn letztlich ist alles erklärbar, sondern ein Wunder ist ein Wunder, weil es mich in Staunen versetzt und weil es mich oder weil es Menschen überwältigt. Der Titel der heutigen Predigt lautet: Empfange dein Wunder, die Hochzeit in Kana. Damit wären wir schon beim Predigttext und schauen mal, was da in Kana passiert ist. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ja, was machen wir mit dieser Geschichte? Ich würde sagen, wir nehmen sie einfach erstmal so, wie sie ist. Ein Freund von mir hat mir beigebracht, wenn wir einen Bibeltext vor uns haben, nicht so schnell. Also erstmal zu gucken, was da überhaupt steht. Wir sind oft schnell und vermeintlich auch zu schnell bei der Interpretation, bei dem, was der Text mit mir macht, bei unseren Gefühlen dabei oder bei unseren Wünschen oder Vorstellungen, Gedanken. Wir üben das bei den Jugendlichen immer, dass wir erstmal immer nur gucken, was steht denn eigentlich da. Und es steht da, dass Maria bei einer Hochzeit dabei war und auch Jesus und seine Jünger da waren, eingeladen waren. Steht auch da, dass der Wein auf dieser Hochzeit ausgegangen ist und dass Jesus davon erfährt. Jesus weist die Diener an, die Bediensteten auf dieser Hochzeit, 6 steinerne Wasserkrüge mit Wasser zu füllen. Und er weist sie auch an, daraus zu schöpfen danach und es dem Speisemeister zu bringen. Der probiert es und stellt fest, dass es Wein ist und dass dieser Wein besser ist als der Wein, der bis zu diesem Zeitpunkt auf dieser Hochzeit ausgeschenkt wurde. Also gut, jetzt können wir jetzt erstmal durchatmen. Das steht da, weil dieser Text, der enthält so viel Deutungs- und Interpretationsspielraum. Ich glaube, man muss sich erstmal wirklich darauf konzentrieren, was steht denn eigentlich da, bevor man anfängt zu fabulieren oder was auch immer. Ja, aber dabei bleibt es nicht. Dieser Text versetzt mich ins Staunen. Und der bringt mich zu der Frage, warum? Warum hat Jesus das gemacht? Wenn wir nach dem Johannesevangelium gehen, dann ist Jesus erst 2 Tage zuvor getauft worden, wobei der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Und noch bevor er überhaupt nur einen Menschen geheilt, Dämonen ausgetrieben hat oder vollmächtig gelehrt hat, verwandelt er auf einer Hochzeit Wasser in Wein. Irgendwie krass. Ich denke, wir können das besser einordnen, wenn wir verstehen, dass Jesus, als er als Mensch hier auf dieser Erde war, also Zeit seines Lebens als Mensch, auf dem Weg war zu einer Hochzeit. Und damit meine ich nicht diese, sondern Zeit seines Lebens war Jesus auf dem Weg, sich mit seiner Braut zu vermählen. Das ist ein Bild, das die Bibel gebraucht. Seine Braut ist die Gemeinde. Seine Braut, das bist du und das bin ich. Und am Anfang, ganz zu Beginn seines öffentlichen Wirkens, ja, das passiert auf einer Hochzeit. Zufall? Nein, kein Zufall, sondern es ist eine Vorschau auf das, was kommen soll, eine Vorschau auf das, was Jesus bevorsteht. Und so ist es auch kein Zufall, dass diese Hochzeit in Kana am 3. Tag nach Jesu Taufe stattfindet, so wie Jesus 3 Tage nach seinem Tod auferstanden ist. Jesus nennt auf dieser Hochzeit betitelt seine Mutter mit der Ehrenbezeichnung Frau, so wie er es auch tut, als er am Kreuz hängt und von dort aus seine Mutter anspricht. Und es gibt noch andere Dinge, die wir darauf beziehen können. Zum Beispiel die wunderbare Wandlung des Wassers in Wein, die dafür steht, dass Jesus uns reinwäscht. Diese Wandlung des letzten Abendmahls von Wein in Christi Blut, dass Jesus uns reinwäscht von aller Schuld. Oder nehmen wir diese 6 steinernen Wasserkrüge. Da auch kein Zufall, dass das sind Wasserkrüge gewesen, die der Reinigungssitte dienen, so heißt es hier. Also es ist ja so, damals wie heute, wenn man zu einer Hochzeit zusammenkommt, da wird getrunken, da wird gelacht, da wird gefeiert, da wird gespielt. Da ist Alkohol im Spiel, ja, das enthemmt. Und es war damals halt üblich, wenn die Hochzeit dann vorbei war, wenn die Gäste nach Hause gingen, dass man eben dann aus diesen Reinigungskrügen dann Wasser nahm und sich reingewaschen hat, eben im Sinne von, ja, falls ich mich auf dieser Party daneben benommen habe oder wenn es einfach ja, in die falsche Richtung ging, dass man sich einfach nochmal so von seiner Schuld dann reinwäscht. Ja, und da geht dieser Wein rein in dieser Geschichte, der für dieses Blut Jesu steht, ja, das uns reinwäscht von aller Schuld. Also ihr seht, da gibt es ganz viel, und könnte man auch noch weiter fortführen, ganz viel, was da an Analogien gibt. Und jetzt können wir das zweite Mal durchatmen, weil wir jetzt mal diese Geschichte so ein bisschen weiter gefasst haben, sie auch mal so als eine Rahmenhandlung auch eingeordnet haben. Und zugleich wusste das Brautpaar von dem allen überhaupt nichts. Alles, was sie wussten, beziehungsweise zur Kenntnis nehmen mussten, war, dass der Wein ausgegangen ist. Und das war entpeinlich. Einmal hat diese Hochzeit ja in einem kleinen Dorf stattgefunden. Ja, das spricht sich natürlich schnell rum. Ich glaube, das wäre für ewig, wäre das denen angehangen. Ja, das sind die, auf deren Hochzeit der Wein ausgegangen ist. Und zum anderen ist es ja so, dass Hochzeiten damals bis zu 7 Tage lang gefeiert wurden und die Hochzeit vermutlich auch noch länger nicht zu Ende war, weil die Wasserkrüge ja auch noch nicht mit Wasser gefüllt waren. Da passt auch das Karnevalslied, vielleicht kennen das einige von euch. Was sollen wir trinken 7 Tage lang? Was sollen wir trinken? So ein Durst. Also eine wirkliche Misere, ein Notstand. Und Maria erfährt davon und man darf vermuten, dass sie mit dem Brautpaar eng vertraut war oder überhaupt, oder sagen wir mal, in enger Beziehung stand und dass sie auch in die Organisation der Feierlichkeiten eingebunden war, sonst hätte sie ja den Dienern auch nichts befehlen können, oder was heißt befehlen, aber sie anweisen können. Und sie geht damit zu Jesus, sie bittet ihn um nichts, sondern sie erzählt es ihm. Sie sagt einfach, der Wein ist ausgegangen. Und Jesus sagt ihr dann, Frau, was geht's dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das lässt einen so ein bisschen aufmerksam. Okay, wieso reagiert er jetzt so schroff? Aber das war gar nicht schroff. Erstmal betitelt er sie mit dieser Ehrenbezeichnung Frau, weil sie jene Frau ist, die rein geblieben ist. So wie Gott Eva auch vor dem Sündenfall Frau nannte. Sie ist die eine Frau. Das ist das eine. Und zum anderen kommt es genau an dieser Stelle zu einem Wendepunkt in der Mutter-Sohn-Beziehung von Maria und Jesus. Weil bis zu diesem Zeitpunkt war Jesus seinen Eltern gehorsam. Das lesen wir ja auch. Aber jetzt nach seiner Taufe, nachdem der Heilige Geist eben auf ihn gekommen ist, beginnt er seine Mission. Jetzt bringt er zum Ausdruck seiner Mutter gegenüber, ich gehe jetzt meinen Weg. Ich bin jetzt meinem Vater im Himmel gehorsam und tue, was er mir sagt. Das ist das, was er hier sagt. Und er behandelt sie nicht schlecht oder so an der Stelle. Und zugleich weiß Maria offensichtlich, dass Jesus ihr sowieso keinen Wunsch abschlagen wird. Denn das Nächste, was sie dann sagt, ist zu den Dienern, ja, egal was er euch jetzt sagt, das tut mal lieber. Er hat bestimmt eine Idee. Und wenn wir Wunder erleben wollen, ist das ein Schlüssel, nämlich Gehorsam. Das ist kein schickes Wort, aber das ist ein wichtiges Wort. Wenn wir Wunder erleben wollen, dann müssen wir tun, was Jesus uns sagt. Steht auch an anderer Stelle geschrieben, da sagt Jesus, ihr seid meine Freunde. Oft machen wir dann einen Punkt, aber dann geht's weiter. Wenn ihr tut, was ich euch sage. Bei Luther heißt es, was ich euch gebiete. Und an dieser Stelle möchte ich meine wundervolle Frau Karin nach vorne bitten, die uns an der Stelle so ein kleines Erlebnis erzählen möchte.
Ja, guten Morgen. Es war letztes Wochenende und zwar bin ich ja Lehrerin und Fachleiterin zurzeit und brauche natürlich meinen PC täglich. Und Freitagnachmittag hatte ich noch einen Unterrichtsbesuch digital und es funktionierte alles. Danach hatte ich noch über Teams ein Gespräch mit einer anderen Fachleiterin. Samstagmorgen habe ich meinen PC nicht geöffnet, brauchte ihn aber Samstagnachmittag wieder, um die digitale Vorbereitung für die Schule zu machen. Und ich klappte das Ding auf und es funktionierte nicht. Also es wurde kurz hell und nicht mehr. Und ich habe es an- und ausgestellt, Strom rein, Strom raus. Ihr kennt das, ne? Also man sagt ja, ach, das ist nur ein Wackelkontakt, kriege ich hin. Genau, damit hatte ich mich also den ganzen Samstagnachmittag beschäftigt, habe dann den alten PC genommen, den Lina jetzt gerade hat, wo natürlich alles nicht drauf ist, was ich brauche, mein Padlet, Teams und auch die Verbindung zur Schule, Logineo, musste alles noch runterladen, das Ding ist relativ langsam, also ich war fertig. Habe das irgendwie hinbekommen und brauchte aber Montag mein Gerät wieder. So, Samstagabend habe ich habe den ganzen Nachmittag und Abend immer rein, habe die anderen gefragt, was mache ich denn, was soll ich tun. War natürlich auch kein Laden mehr offen, wie das so ist. Ich habe halt sonst einen guten PC-Laden, wo ich die Sachen immer hinbringe. Genau, und Sonntagmorgen dachte ich mir, ja komm, mach nochmal an. Und da hatte ich so das Gefühl, ich habe natürlich auch für gebetet, genau, das war Samstag sofort, habe ich für gebetet. Also wir beten auch mal schon mal für Autos und so, haben wir auch schon gute Erfahrungen gehabt. Und da habe ich für gebetet, gesagt, ich brauche das Ding, Jesus. Und mit diesem Alten komme ich nicht zurecht, du weißt ja, wie kompliziert das ist. Und Sonntagmorgen habe ich gedacht, komm, mach nochmal an. Und da hatte ich das Gefühl, nein, tu es nicht, geh zum Gottesdienst, irgendwas wird passieren. Und ich bin unheimlich neugierig und auch immer manchmal sehr ungeduldig und gesagt, soll ich das nicht doch mal kurz? Ich sagte, nein, ich mache das nicht. So, bin zum Gottesdienst gegangen, habe dann hier auch eine tolle Predigt gehört vom Klaus und bin zurückgegangen und habe Gott gefragt, darf ich jetzt? Und dann hatte ich so das Gefühl, ja, habe ich angemacht und es funktionierte wieder.
Dankeschön. Ja, das ist das, was man ein Alltagswunder nennt. Wunderbar, zum Thema Gehorsam. Gott tut Wunder. Punkt. So wie es ja im Psalm auch heißt, du bist der Gott, der Wunder tut. Wir dienen dem Gott, der Wunder tut. Und wenn wir Jesus folgen, dann werden wir Wunder erleben. Punkt. Nicht, weil wir so toll sind oder weil wir es drauf haben, sondern einfach, weil Gott Wunder tut. Und wenn wir ihm folgen, wir dann dabei sind, wenn er Wunder tut. Und weil Gott auch nie aufgehört hat, Wunder zu tun. Aber dieses Wunder in Kana, war das denn wirklich nötig? Ich glaube, es kommt darauf an, wen man fragt. Frag mich mal. Ich würde sagen, nein, wäre viel gesünder gewesen, für die Anwesenden auf Wasser umzusteigen. Aber frag mal die Brautleute, die würden sagen, ja, unbedingt war das nötig. Weil Jesus ja mit dieser Sache einer Not begegnet ist, einem wirklichen Problem, ja, wenn man sich das vorstellt, ja. Wir haben ein Fest, nicht nur irgendein Fest, eine Hochzeit ist nicht irgendein Fest, das ist eines der wichtigsten Feste im Leben, geht der Wein aus, ja. Und Wein war nicht so wie heute übrigens, heute könnte man sagen, okay, wir haben noch genug Bier, Das war damals nicht so, sondern Wein ist ein Grundnahrungsmittel damals gewesen, so wie Brot und Öl. Ja, also das ist jetzt nicht so, ne? Wir haben keine Fanta mehr, nehmen wir Cola. Also das ist nicht das Ding. Und ich möchte uns einladen, an Wunder zu glauben, an das Übernatürliche zu glauben, dass er unsere Probleme, unsere Nöte gebraucht, sich zu verherrlichen. In Johannes 9 lesen wir von einem Menschen, der blind geboren wurde. Und Jesus und seine Jünger kommen vorbei und sehen diesen Menschen und seine Jünger fragen, warum ist der blind? Ja, hat er gesündigt? Hat er irgendwas falsch gemacht? Oder haben vielleicht seine Eltern gesündigt? Und Jesus sagt, weder noch, sondern der ist blind, das ist krass, der ist blind geboren, weil die Werke Gottes an ihm sichtbar werden sollen. Und es gibt manchmal Situationen in unserem Leben, wo wir sagen, ja, da kann ich Gott jetzt nicht bitten, weil das habe ich mir selber eingebrockt. Es geht nicht um die Schuldfrage. Wenn wir bei der Hochzeit gucken, wer hat denn Schuld, dass es keinen Wein mehr gab? Ja, wohl die Brautleute. Die haben es offensichtlich schlecht geplant. Oder vielleicht auch der Speisemeister. Irgendwas schiefgelaufen. Irgendeiner hat Schuld. Ja, irgendeiner hat irgendwas falsch gemacht. Jetzt hätten sie ja noch genug Wein gehabt. Es geht nicht um Schuld, sondern es geht darum, dass Gott sich verherrlichen will. Und wir können unsere Probleme und Nöte als verkleidete Wunder verstehen. Als verkleidete Wunder, die wir Jesus bringen können, dass er sie entkleidet. So wie er die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt hat und einen Triumph aus ihnen gemacht hat in Christus. Wie wäre es denn, wenn wir dahin kommen, dass wir unsere Probleme und Nöte in unserem Leben nicht mehr nur als lästige Herausforderungen oder Schwierigkeiten ansehen, sondern wenn wir mehr auf das Verwandlungspotenzial dieser Probleme und Nöte schauen. Wenn man sich das in dieser Geschichte mal anschaut, da gab es zu Beginn dieser Misere Not, Mangel und Scham oder Peinlichkeit. Und das hat sich verwandelt. Das hat sich verwandelt. Die Not hat sich verwandelt oder der Mangel hat sich verwandelt in Fülle. Wir sprechen hier von circa 600 Litern Wein. Der Mangel hat sich verwandelt in Fülle. Und die Not, die hat sich verwandelt in Freude. Denn das Freudenfest konnte weitergehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Sache geheim geblieben ist. Ich denke, dass das auf der Hochzeit dann irgendwann bekannt war, dass dieser Wein auf wunderbare Art und Weise da war. Und was noch dazu kommt, es hat sich verwandelt in Lebensqualität. In mehr Lebensqualität, als sie zuvor da war. Denn es gab ja noch besseren Wein als vorher. Auch da hat eine Verwandlung stattgefunden. Ja, wenn wir unsere Probleme und Nöte im Ansatz so sehen könnten, ich glaube, dann wären wir ein Stück weiter. Wir haben zu Hause so einen Spiralblock mit so kleinen geistlichen Inputs. Und auf dem Deckblatt steht, guten Morgen, hier spricht Gott. Ich werde mich heute um all deine Probleme kümmern. Du brauchst mir dabei nicht zu helfen. Ich liebe dich. Das hat was von provokativer, fast schon unverschämter Einfachheit. Stammt von Joyce Meyer, einer Frau, die einen weltweiten christlichen Dienst aufgebaut hat. Wie geht es uns mit dieser Aussage? Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt, werdet ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Das hat auch etwas von provokativer Einfachheit. Also mich provoziert das ungemein. Es stammt von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der auch gesagt hat, alles, worum ihr bittet und betet, glaubt nur, dass ihr es bereits erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Wir lesen in der Bibel von einer Geschichte, wo ein Mann, ein Synagogenvorsteher mit dem Namen Jairus, zu Jesus kommt und ihm um Hilfe bittet, weil seine Tochter im Sterben liegt. Und Jesus geht dann mit ihm und auf dem Weg kommt einer von Jairus' Leuten zu Jesus und sagt, es ist zu spät, du brauchst den Meister nicht länger bemühen, deine Tochter ist gestorben. Und Jesus sagt darauf zu ihnen, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund werden. Und das ist der zweite Schlüssel, wenn wir über Wunder sprechen, wenn wir Wunder erleben wollen, Glaube. Und wir müssen aufpassen, dass wir den Glauben nicht komplizierter machen, als er ist. Es geht um einfaches Vertrauen, dass Gott da ist, dass Gott gut ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. In der Bibel ist Glaube definiert als eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und Glaube ist so ein bisschen wie Schach. Es ist unheimlich schnell erklärt und dann hat man sein Leben lang Zeit, darin zu wachsen bzw. das besser hinzubekommen. Es ist eben nicht zu spät und das sage ich dir zu. Ich kenne deine Probleme nicht im Einzelnen und deine Nöte, aber ich sage dir, es ist noch nicht zu spät. Es ist nicht zu spät. Glaube, denke, wir können Jesus nicht enttäuschen. Es ist uns nicht möglich, Jesus zu enttäuschen. Du hast Jesus nicht enttäuscht. Und das können wir auch gar nicht schaffen. Und zuletzt möchte ich noch einen etwas anderen Aspekt von Wundern darstellen. Und zwar ist es hier in Vers 11. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Gott tut Wunder, um sich zu verherrlichen und um Menschen einzuladen, an ihn zu glauben. Bei Zeichen und Wundern geht es ja nicht, also wenn Zeichen und Wunder geschehen, geht es ja nicht, also die durch den Heiligen Geist gewirkt werden, geht es ja nicht um eine Show. Gott geht es durchaus hier und da um eine gute Show. Das weiß ich, wenn ich mir die Natur anschaue, was es da für Szenarien gibt. Also es ist nicht so, dass Gott gute Show nicht, oder dass Gott das fremd ist. Aber bei Zeichen und Wundern geht es eben insbesondere darum, dass Menschen zum Glauben kommen und dass sie überzeugt werden, dass das Wort Gottes bekräftigt wird durch diese Zeichen und Wunder. Das Evangelium, die beste Botschaft aller Zeiten, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld und für unsere Krankheit gestorben ist, dass wir ja den Himmel auf Erden erleben können. Deswegen glaube ich, dass wir Christen keinesfalls auf Zeichen und Wunder verzichten können und dürfen. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. So heißt es im 2. Korintherbrief. Die Welt braucht nicht unsere Theorien. Es gibt was Lustiges. Was heißt lustig? Ist es lustig? Ich weiß gar nicht. Es ist auch traurig. Aber irgendwie ist es auch lustig. Es gibt alles Mögliche. Das erleben wir ja gerade jetzt auch in dieser Zeit oder in den letzten Monaten. Es gibt so viele Verschwörungstheorien, Fake News. Und es gibt auch eine Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Hat jemand schon mal was davon gehört? Das ist ein bisschen mit Augenzwinkern, aber nicht nur Augenzwinkern. Das ist eine Gruppe mit einer humanistischen Weltanschauung, die tatsächlich als Religion auch anerkannt werden will. Ich glaube, da läuft gerade eine Klage, dass das hier in Deutschland bisher noch nicht geklappt hat. Und da werden auch Ehen geschlossen in dieser Kirche, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe. Ja, das ist die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Und ich glaube, die Welt braucht die Theorien dieser Kirche nicht. Aber ich glaube, die Welt braucht auch die Theorien unserer Kirche nicht. Das, was die Welt braucht, ist die lebensverändernde Kraft der Liebe Gottes. Dass sie das Wort Gottes, das bestätigt wird durch Zeichen und Wunder. Was muss in deinem Leben passieren, dass du glaubst, dass Jesus der ist, der er vorgibt zu sein? Denn vielleicht ist es für dich nur eine Theorie, wenn ich an dieser Stelle sage, Jesus ist der Sohn Gottes. Und all das, was er sagt, ist die Wahrheit. Wenn wir das nicht erleben können, dann können wir uns einreihen in irgendwelche anderen Theorien. Wir haben einen Gott, den man erleben kann. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Wir haben einen Gott, der dir begegnen will. Und zwar heute, hier und jetzt. Und auch nachher und morgen und übermorgen. Der mit dir leben will, der eine Liebesbeziehung mit dir haben will. Und der sich verherrlichen will. Durch dein Leben und in deinem Leben und durch deine Probleme. Halleluja. Und da gibt es wirklich verrückte Geschichten. Ja, auch gerade was Zeichen und Wunder angeht. So in Veranstaltungen, wo Gott angebetet wird. Ja, da gibt es Berichte. Gibt es auch echt einen interessanten Film von. Also gibt es, glaube ich, 3 DVDs, die so in diese Richtung gehen. Und ich habe das auch vorher schon gehört und auch schon gesehen. Zum Beispiel, dass Menschen spontan Goldzähne bekommen. Dass Menschen Goldstaub auf ihren Händen haben. Oder auch plötzlich auftauchende Diamanten. Und wer braucht denn sowas? Wer braucht denn bitteschön sowas? Auch da, denke ich, hängt es davon ab, wen man fragt. Frag mich mal. Ich wünsche mir, dass Gott sich verherrlicht durch mein Leben. Und zwar so, wie er das will. Gerne auch durch Goldstaub und Diamanten. Wie auch immer. Und wenn dir das zu crazy ist, dann schau dir einfach die Natur an. Das reicht. Dann schau dir einfach Gottes Schöpfung an. Gottes Schöpfung ist so voller Farben und Wunder, dass uns, wenn man mal ganz ehrlich ist, gar nichts anderes übrig bleibt, als zu staunen, wenn man sich denn auch nur im Ansatz darauf einlassen will. Ich bin so fasziniert zum Beispiel von so kleinen, zerbrechlichen Insekten. Das fasziniert mich so ungemein, das berührt mich so, wenn ich diese keine Ahnung, oder Schmetterlinge. Schmetterlinge sind ja ein fliegendes Nichts. Wenn du einen Schmetterling in der Hand hast und du reibst einmal, hast du nur noch Staub. Der besteht eigentlich nur aus Staub. Und was für eine Lebensfreude, was für eine Anmut, was für eine Leichtigkeit verkörpern diese Geschöpfe. Also wir müssen da nicht weit weggehen oder so. Das finden wir überall. Die ganze Schöpfung Gottes dient dazu, Gott zu verherrlichen, Gott zu loben und zu preisen und so. Ja, so lasst uns doch einstimmen in diesen Lobpreis. Und meine Idee ist jetzt folgende, dass wir jetzt so ein kleines Fest feiern, dass wir jetzt so eine kleine Feier haben und dass wir den Herrn Jesus dazu einladen, so wie auf dieser Hochzeit. Ja, wir laden Jesus ein und es gibt Musik, es darf getanzt werden und wir können sogar, und das ist so ein bisschen das Spezielle jetzt, wir können sogar von dem Wein von dieser Hochzeit kosten. Das bedarf der Erläuterung. Folgende Geschichte dazu. Und zwar ist es so, dass man dem heiligen Ambrosius, dem großen Kirchenvater von Mailand, der im 4., 5. Jahrhundert gewirkt hat, dem stellte man folgende Frage. Man hat den gefragt, Vater Ambrosius, kann es denn wirklich sein, dass Jesus eine so große Menge Wasser in Wein verwandelt hat? Stimmt das? Und Ambrosius strich sich durch den Bart, ging auf und ab und sagte dann etwas unheimlich Schönes. Er sagte, ja, das stimmt so, denn bis heute trinkt die Kirche von diesem Wein. Und das fand ich unheimlich schön, das hat mich unheimlich berührt und irgendwie glaube ich, dass das stimmt. Und wir bitten Jesus einfach, sich jetzt auf diesem Fest zu verherrlichen, so wie er das will, dass er wirkt durch deinen Heiligen Geist. Er ist einfach da, er wirkt und wir feiern. Wir feiern ihn und seine Macht, wir feiern ihn und seine Möglichkeiten, wir feiern ihn und ja, dass er der ist und dass er das tut, was er tut. Ja, ich bete Jesus, Herr, wir kommen zu dir jetzt. Wir kommen zu dir und wir wollen jetzt feiern. Das haben wir auch vorher schon getan, werden wir auch weiter tun, aber wir wollen auch jetzt feiern. Wir wollen dich feiern und wir laden dich ein jetzt, Herr Jesus, auf unsere Feier, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist und dass du hier bist mit deiner verändernden Gegenwart, dass du dich verherrlichst durch deine Kraft. Und wir bringen dir auch an dieser Stelle unsere verkleideten Wunder her. Wir halten sie dir einfach hin. Wir halten sie dir ein. Wir kommen vor dich mit diesen verkleideten Wundern her. Wirke du und verherrliche du dich. Wenn es auf dieser Feier jetzt prophetische Eindrücke gibt, könnt ihr gerne zu Philipp kommen oder zu mir und dann gucken wir, was wir damit machen.